Jetzt kommt Werbung.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free. At ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, und wir freuen uns sehr, heute wieder den Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten Dr. Michael Elpers begrüßen zu dürfen. Wir haben ja mit ihm schon über psychische Erkrankungen von Kindern, Mobbing und Aggressionen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen. Und weil wir so viel tolles Feedback von euch zu diesen wirklich spannenden Folgen bekommen haben, dachten wir uns, dass wir Sie unbedingt nochmal einladen wollen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank wiederum für die Einladung. Ich fühle mich schon fast wie zu Hause
Ja. Und
freue mich schon auf das Gespräch.
Genau, in unserer letzten gemeinsamen Folge hatten wir ja ganz am Rande kurz die Medikation bei ADHS besprochen. Und Sie sind ja auch unter anderem auf die Behandlung dieser Störung spezialisiert. Denn es ist ja keine Krankheit, sondern eine Störung der neuronalen Entwicklung. Und wie man die erkennt und wie wir die vor allen Dingen bei Schulkindern begleiten können, darüber haben wir ja schon in Folge 120 mit der Psychologin Stefanie Rietzler gesprochen. Und heute möchten wir gern mehr über eine etwaige medikamentöse Behandlung von ADHS sprechen. Denn häufig stößen ja Eltern im Alltag mit ADHS-Kindern an ihre Grenzen. Und manchmal helfen auch therapeutische Unterstützung und Erziehungsberatung oder eine Anpassung der Lebensgewohnheiten nur bedingt. Und in manchen Familien kommt es dann früher oder später zu Problemen und Sorgen, die nehmen irgendwann Überhand. Und spätestens dann stellen sich ja Eltern die Frage, ob sie ihr Kind medikamentös behandeln lassen sollten. Und ich würde gerne wissen, sollten denn Medikamente in jedem Fall bei ADHS gegeben werden oder wann genau sind sie denn konkret indiziert?
Nein, Medikamente müssen nicht in jedem konkreten Fall bei der Diagnosestellung eines AD, Klammer auf H, Klammer zu, S gestellt werden. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Begriffen. Also beim ADS geht es um das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Syndrom heißt erstmal nicht Krankheit, so wie das von den internationalen Klassifikationskriterien eingestuft worden ist. Es ist eine Zustandsbeschreibung aufgrund einer neuronalen Grundlage, so wie Sie es gerade schon auch beschrieben haben, unter anderem mit einem hohen genetischen Aspekt. Das muss man auch dazu wissen. Also nicht nur die Kinder sind häufig betroffen, sondern auch die Eltern oder andere Familienmitglieder. Und diese Defizitsyndrome können mit hyperaktivem Verhalten und ohne hyperaktivem Verhalten auftreten. Wichtig dabei ist immer zu wissen, manche Eltern fragen mich dann auch immer, ja, ist es denn jetzt ein ADS oder ist es ein ADHS? Und ich antworte dann auch immer, erstmal bis auf wenige andere Bereiche ist es wichtig, dass die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblematik sehr im Vordergrund steht. Und das ist das, was man behandeln muss. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, die Verhaltensprobleme, die muss man dann natürlich auch mit berücksichtigen. Aber nicht jedes Kind, jeder Jugendliche oder jede Jugendliche muss gleich mit einem Medikament behandelt werden.
Also ich weiß, dass es verschiedene Medikamente, also ich bin ja Lehrerin an der Schule und habe natürlich einige Kinder mit ADHS oder ADS. Und ich weiß, dass es verschiedene Medikamente auf dem Markt gibt. Erstmal, was bewirken denn Medikamente im Gehirn des Kindes und gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen den verschiedenen Medikamenten?
Der Unterschied besteht darin, dass sie auf unterschiedliche Botenstoffe im Gehirn wirken. Neurobiologisch weiß man, dass bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe, die im Gehirn eine Rolle spielen, für Konzentration und Aufmerksamkeit zuständig ist. Das Dopamin ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Neurotransmitter, der ist aber auch zum Beispiel für Bewegungen zuständig. Da sieht man schon die unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten. Der ist für unsere Motivation und zielgerichtete Aufmerksamkeit, jetzt mal ganz grob gesagt, zuständig. Und dann gibt es das Noradrenalin, das ist eher für die Umgebungsaufmerksamkeit wichtig, wenn es zum Beispiel um Reizüberflutung geht. Und auf diese Botenstoffe wirken die Medikamente. Und da muss man ein Stück weit wissen, es gibt einen sogenannten Goldstandard. Goldstandard ist die Methode der Wahl in der Medizin, die den bestmöglichen Nutzen mit den geringstmöglichen Risiken, wenn man so will, für die Patienten und Patientinnen hat. Und das ist beim ADS in der medikamentösen Behandlung das Methylphenidat. Das bekannteste ist hier das Ritalin. Mhm. Das wirkt eben auf den Dopaminstoffwechsel. Und dann gibt es andere Medikamente, sag jetzt mal bewusst nur die Wirkstoffnamen, damit ich hier nicht Gefahr läufe, Schleichwerbung zu machen. Genau. Dann gibt es das Atomoxetin, das eher auf das Noradrenalin wirkt und eine 24-Stunden-Wirkung hat. Das Guanfacin, das ist ein Medikament, das früher in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts als blutdrucksenkendes Mittel eingesetzt wurde und aber auch eine gute Wirksamkeit auf die Konzentration hat und die Impulskontrolle. Und das Lystexamfetamin, das ähnlich wie das Methylphenidat wirkt, aber in der Nervenzelle ein Stück weit anders verstoffwechselt. Und das sind so die gängigsten Medikamente. Es gibt noch einige andere, die aber dann eher nur bedingt eine Rolle spielen, zumindest hier in Deutschland. Es gibt natürlich auch den reinen Amphetaminsaft, der aber dann auch zum Beispiel durchaus bei langfristigen Gebrauchen Suchtrisiko mit sich führen kann.
Bei Methylphenidat weiß ich jetzt, dass es verschiedene Medikamente gibt. Einmal die Tabletten mit einer etwas geringeren Dosierung und dann auch Kapseln mit einer Langzeitwirkung. Wann sollte ich denn welches Präparat nutzen? Also ich als Laie würde ja jetzt spontan denken, dass es eher sinnvoll ist, wenn das Kind morgens etwas nimmt, damit es sich in der Schule gut konzentrieren kann, dass die Wirkung vielleicht bis zum Nachmittag nachlässt, dass dann das Spielen außerhalb der Schule ja vielleicht ohne Wirkung des Medikaments erfolgt.
Jein. Ein ganz klares Jein. Da ist ein kleiner Denkfehler drin. Medizinisch würde ich das Medikament nie einem Kind verschreiben, damit es gute Noten in der Schule hat. Sondern es geht immer um die Stabilisierung der sozialen Eingliederung. Also man muss eben aufwissen, dass das ADS ja nicht nur bedeutet, ich habe schlechte Noten in der Schule. Es gibt also viele Kinder mit ADS, das sind sehr gut begabte Kinder. Das dürfen wir auch nie vergessen. Wir reden beim Arzt, redet man natürlich immer nur über die negativen Dinge, über die Krankheiten und über die Symptome. Aber mit diesem Syndrom im Zusammenhang steht ein hohes Maß an Kreativität, an Sensibilität, auch an positiver Risikobereitschaft. Also Dinge anzugehen, die andere vielleicht nicht unbedingt machen würden. Und aufgrund dieses Syndroms kommt es aber auch schnell zu einer sozialen Ausgrenzung. Der klassische Pausenclown zum Beispiel. Die Kinder, die hyperaktiv sind, die immer wieder anecken. Und die dann aus ihren sozialen Bezügen rausfliegen. Sie werden vor die Klasse, vor die Tür gestellt in der Schule oder rausgeschickt, müssen abholen, sie sind nicht mehr beschulbar, wie auch immer. Und das erzeugt natürlich einen Wahnsinnsleidendruck. Und an dem Punkt, da spreche ich dann häufig mit den Eltern, dass auch ein Medikament sinnvoll sein kann, in Abhängigkeit von einigen anderen Faktoren.
Aber Eltern haben häufig Angst davor, ne? Also ich begegne dem immer in Foren, dass es heißt, um Gottes Willen, da sollen die Kinder mit ruhig gestellt werden und da besteht so eine ganz, ganz hohe Hemmschwelle.
Wenn man mal bei dem Goldstandard, dem Methylphenidat bleibt, ist das ein, das hört sich paradox an, ein leistungssteigerndes Mittel. Es steht sogar auf der internationalen Dopingliste. Also wenn mein Kind irgendwann in einem Kader im Jugendbereich Fußball, Handball oder Tennis spielt, muss ich immer von der internationalen oder nationalen Anti-Doping-Behörde ein Gutachten haben, dass das Kind auch das nehmen darf. Also das ist ein Trugschluss. Wenn das Kind ruhig gestellt wirkt, das kann natürlich sein, dass das auch passiert, aber dann ist es eine Nebenwirkung der medikamentösen Behandlung. Und da muss ich mir sehr gut überlegen, ob es sinnvoll ist. Ein warnendes Beispiel für mich war mal, da ist ein, ist jetzt lange Jahre her, deshalb kann ich das auch so ansprechen. Da ist ein Jugendlicher zu mir gekommen, der zu einer Zweitmeinung, der bekam 120 Milligramm des Wirkstoffes, also eine völlige Überdosierung. die damals verschreibende Hausärztin hatte auch gesagt, bei Bedarf kannst du auch noch mehr nehmen, wenn es nicht ausreicht. Und alle hatten sich gewundert, warum er so müde ist. Mhm. Das ist natürlich im Gehirn, dass irgendwann auch andere Botenstoffe aktiviert oder deaktiviert werden und es dann dazu führt, dass diese Nebenwirkungen auftreten. Und dass solche medikamentösen Exzesse haben natürlich auch unter anderem zu dem eher negativen Ruf beigetragen. Medizinisch ist es für mich eigentlich sehr gut zu verschreiben, weil dieser Wirkstoff nur sehr kurz im Körper ist. Also, weil Sie die Tablette angesprochen haben, diese kurzwirksamen Tabletten, das ist meistens nach der vierten Stunde, wenn man jetzt das mal auf die Schulzeit wieder zurückführt, ist die Wirkung weg, weil die Halbwertszeit, also die Zeit, in der die Hälfte der wirksamen Bestandteile aufgebaut wird, die liegt nur bei 2,5 Stunden. Das ist also sehr kurz. Zum Abend hin sind 80-90% der Bestandteile im Körper schon wieder abgebaut. Und deshalb, und auch das ist wichtig, hat es keine heilende Wirkung, sondern eine rein symptomatische Wirkung. Also weil ich ja jeden Tag von neuem anfange. Und deshalb kann es immer oder fast ausschließlich nur eine unterstützende Wirkung haben und nicht eine alleinige Wirksamkeit zeigen.
Okay. Ich habe jetzt gelesen, dass es eine ADHS- oder ADS-Medikation erst nach dem 6. Lebensjahr möglich ist. Warum das?
Das liegt erstmal ganz banal daran, dass damals die Zulassungsstudien so gelaufen sind, dass man erst Kinder ab dem 6. Lebensjahr untersucht hat. Und dann ist es so, dass das Medikament dann nur für dieses Altersspektrum eingesetzt werden darf. Das spricht ein ganz allgemeines Thema an, nämlich die Frage nach Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter oder überhaupt die Medikamente im Kindes- und Jugendalter. Das ist ein großes Problem für Pädiater und Kinder- und Jugendpsychiater, weil die meisten Medikamente gar nicht zugelassen ist. Auch Paracetamol war lange Zeit gar nicht für Kinder zugelassen. Das hat man dann natürlich auch ein Stück weit nachgeholt. Das heißt, wenn ich ein Medikament nutze, was nicht für dieses Altersspektrum zugelassen ist, dann befindet sich das im sogenannten Off-Label-Use. Off-Label heißt, dass eben keine Zulassung für diesen Altersbereich oder für diese Störung vorliegt. Und darüber muss ich als Arzt die Eltern aufklären. Ich muss das sagen, wir lassen das bei uns auch immer unterschreiben in einem Formblatt. Die Eltern kriegen eine Kopie und ich bekomme eine Kopie. Ich habe natürlich trotzdem die Verantwortung für die Behandlung. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Nebenwirkung auftreten sollte und dann ist die Pharmafirma nicht mehr haftbar zu machen. So muss man es eigentlich erklären. Ich muss aber häufig zu diesem Off-Label-Use greifen, weil mir gar keine andere Möglichkeit bleibt. Wenn ich aber vernünftig aufkläre und Patienten- und Elternaufklärung ist das A und O, nur dann habe ich auch die Bereitschaft der Mitarbeit und der Akzeptanz einer medikamentösen Behandlung, dann klappt es eigentlich auch immer.
Okay. Gibt es denn einen Unterschied in der Wirkung bei Mädchen und Jungen?
Grundsätzlich erstmal nicht. Da muss man vielleicht noch ein bisschen anders ausholen. Mädchen, es gibt ja verschiedene Formen des ADHS. Es gibt die reine Aufmerksamkeitsstörung, das ADS. Davon sind Mädchen deutlich häufiger betroffen, aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungswege auch von Jungs und Mädchen. So im Kindergarten- und Grundschulalter sind ja Jungs eher expansiver. Das heißt, wenn man so will, nerven die schneller und werden dann auch schneller mal vorgestellt. Mhm. Die Mädchen haben eher das reine Aufmerksamkeitsproblem. Also nicht, dass sie wenig Aufmerksamkeit kriegen, sondern dass sie Probleme haben in der Konzentration und in der zielgerichteten Konzentration. Die sind natürlich im Unterricht ruhig und zurückhaltend. Die fallen nicht so schnell auf. Auch dem Lehrpersonal fallen die natürlich nicht so schnell auf. Mhm. Die haben aber trotzdem Probleme. Und es gibt eine sehr, die möchte ich auch gerne an dieser Stelle erwähnen, Ellen Littman heißt die. Das ist eine New Yorker Professorin, von der ich sehr beeindruckt gewesen bin. Die forscht nur über ADHS bei Mädchen und Frauen. Und die sagt zum Beispiel, weil das in Europa noch ein bisschen anders ist als in Amerika, dass der Anpassungsdruck auf Mädchen und Frauen noch mal deutlich größer als der hier in Europa ist, dass die im positiven Sinne immer viel mehr versuchen, den Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht zu werden. Aber die natürlich genauso leiden. Die müssen auch 130% geben, um auf die 100% Leistung jeden Tag in der Schule zu kommen. Und wenn dann nur 70% oder 80% am Ende stehen, also ich habe den ganzen Tag gelernt und trotzdem wieder nur eine 4 geschrieben, dann ist der Frust natürlich groß und das Risiko von Folgestörungen wird immer größer. Folgestörungen können Depressionen, Ängste sein und die treten bei Mädchen häufiger auf. Vielleicht, weil Jungs im Grundschulalter dreimal so häufig vorgestellt werden bei mir als Kinderpsychiater wie die Mädchen. Erst im Jugendalter gleicht sich das dann an. Mhm. Und da liegt das Risiko für die Mädchen. Aber die sind natürlich genauso betroffen.
Jetzt kommt Werbung. Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay.
Jetzt haben wir ja gesagt, dass manche Eltern eher kritisch den Medikamenten gegenüber eingestellt sind. Wie ist es denn, wenn jetzt ein Kind, was schon etwas älter ist, aber trotzdem ihnen sagt, ich möchte das gern verschrieben haben, ginge das? Oder
Nein.
müssen die Eltern einverstanden sein?
Es ist so, nach dem Patientenrechtegesetz ist es leider so, es hat immer wieder zu Diskussionen geführt und Stand jetzt ist es so, dass bei einer medikamentösen Behandlung, wenn ein Jugendlicher das wünscht, immer die Eltern auch einverstanden sein müssen bis zum 18. Lebensjahr.
Ui.
Umgekehrt ist es aber so, sie kommen als Mutter oder Vater zu mir in die Praxis und sagen, mein Kind braucht jetzt ein Medikament. Dann kann das Kind immer Nein sagen und dann gilt das Nein auch. Wenn das Kind das nicht möchte, dann passiert das auch nicht.
Ja, okay. So. Auch nicht, wenn es zu seinem Besten ist, also sagen wir zum Beispiel bei Depressionen oder so.
Ja, das ist ein bisschen erstmal anders. Es geht mal erst um die ganz normalen Fälle oder Patienten. Und es geht darum, ich muss sagen, ich kann dann sagen, weißt du, ich glaube, dass es vernünftig ist, dass du ein Medikament nimmst und wir können das probieren. Du kannst dir sicher sein, wenn Nebenwirkungen auftreten, ergibt es keinen Sinn, das weiterzumachen, dann lassen wir es auch sein. Ich kann also versuchen, die Motivation irgendwo zu bekommen, das dann auch mit dem Jugendlichen zusammen den Weg zu gehen. Viele sind auch erreichbar, andere wollen das nicht, weil sie nicht, die wollen nicht, dass andere das sehen, dass man Medikamente nimmt, aber da gibt es ja auch Retardpräparate, die nimmt man einmal morgens und man muss sie nicht in der Schule nehmen. Andere haben da einen ganz lockeren Umgang damit, die sagen, ach, mein Cousin nimmt das auch und der hat auch gute Erfahrungen gemacht oder mein Sitznachbar. Da klappt das dann auch ganz gut. Aber es ist tatsächlich so, dass in diesem Bereich bei den Psychopharmaka, das sind keine lebensbedrohlichen Probleme erstmal, dass die Jugendlichen das nicht alleine entscheiden können.
Okay. Und die Eltern ja offenbar auch nicht. Wenn jetzt ein Elternteil und das Kind die Medikamente möchte, aber das andere Elternteil ist strikt dagegen. Gibt es da irgendwie?
Habe ich als Arzt, als Facharzt auch keine Möglichkeit, das zu verschreiben.
Oh, wow.
Das ist natürlich, also wir brauchen immer das schriftliche Einverständnis, also wenn der andere Elternteil jetzt nicht dabei ist, dass er damit einverstanden ist. Ansonsten kann das eben ein Kunstfehler sein.
Mhm. Okay.
Dann habe ich meine Behandlungskompetenz überschritten. Das ist rechtlich auch immer sehr, sehr schwierig. Das ist natürlich immer ein Problem, gerade bei getrennt lebenden Eltern.
Total.
Und auch da gibt es aber Möglichkeiten, wenn die Eltern das Gefühl haben, wenn der Arzt das oder die Ärztin das Gefühl hat, dass hier eine medikamentöse Behandlung unbedingt notwendig ist, gibt es auch die Möglichkeit, zum zuständigen Familiengericht zu gehen. Da gibt es immer eine Anlaufstelle, die auch relativ schnell darüber entscheiden muss. Und im Extremfall kann sich natürlich auch ein Jugendlicher an das Familiengericht wenden oder eine Jugendliche und sagen, meine Eltern verweigern mir das. Ich glaube, dass das notwendig ist. Und da muss eine Familienrichterin oder ein Familienrichter entscheiden. Das ist zugegebenermaßen manchmal kompliziert, weil dann im Prinzip wieder ein Gutachten erstellt werden müsste. Mhm. Und dann, um so eine medikamentöse Behandlung sich etwas entwickelt, wo hinterher niemand mehr Lust hat, überhaupt noch ein Medikament zu nehmen. Mhm. Das ist dann schade. Glücklicherweise sind das die seltenen Fälle.
Okay.
Mhm. Aber auch diese Situation gibt es durchaus.
Okay. Ja. Gibt es denn auch Falschdiagnosen? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Jungen in der Schule, die Schwierigkeiten haben, ganz schnell so einen ADHS-Stempel aufgedrückt bekommen. Also wenn ich mich jetzt an eine Fachperson wende und dann Medikamente bekäme, würden die denn wirken, wenn das Kind gar kein ADHS oder ADS hätte?
Das ist ja mal eine etwas kontrovers diskutierte Frage, weil auch viele Studenten sich das illegal sozusagen besorgen und dann Verprüfungen zum Beispiel nehmen. Einige sagen, dass sie eine Verbesserung haben. Ich gebe hier an dieser Stelle auch zu, ich wollte es einfach mal wissen, was ich meinen Eltern oder meinen Kindern dann auch verschreibe.
Ja, klar.
Und habe damals aber ein kurzwirksames Methylphenidat-Präparat genommen in der Mittagspause und ich musste 2 Stunden im Park spazieren gehen. Und ich habe keine ADS, zumindest sage ich das von mir selber, weil ich innerlich so aufgedreht war, dass ich nicht ruhig sitzen bleiben konnte. Für mich war das ein sehr unangenehmes Gefühl. Viele meiner Patienten sagen, mir geht's super damit. Ich kann mich sehr gut konzentrieren, aber das ist sehr unterschiedlich. Ich muss dann immer sehr nach den Nebenwirkungen auch gucken. Also für mich als Arzt gilt immer, der Nutzen einer medikamentösen Behandlung muss deutlich größer sein als das Risiko. Es nützt mir nichts, wenn das Kind sich in der Schule gut konzentrieren kann, aber dann am Abend kommt sozusagen beim Abklingen der Medikamente der Absturz sozusagen, dass die weinerlich sind, total müde, sich zurückziehen, Schlafstörungen haben, wie auch immer, dann ergibt es aus meiner Sicht keinen Sinn oder man muss sehr kritisch hinterfragen, ob man noch weitermachen sollte oder nicht. Die Hauptnebenwirkung oder eine der wichtigsten ist ja zum Beispiel ein Appetitmangel. Das ist der Grund, warum das hier in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. Nicht, weil das abhängig macht bei ordnungsgemäßem Verbrauch, sondern weil wir Erwachsenen das früher als Appetitzügler zum Abnehmen missbraucht haben unter anderem. Das sind einfach so Dinge, die man immer sehr auch mit beobachten muss.
Das wollte ich gerade tatsächlich fragen. Also ist so eine medikamentöse oder kann so eine medikamentöse Behandlung gefährlich sein? Also zum Beispiel wegen der Nebenwirkung oder vielleicht gibt es ja auch Präparate, die irgendwie abhängig machen?
Also der, hatte ich eben schon gesagt, der reine Amphetaminsaft könnte rein theoretisch ein Abhängigkeitspotenzial haben. Bei ordnungsgemäßem Gebrauch haben viele Medikamente eigentlich kein Abhängigkeitspotenzial. Ich sage dann immer, klar, wenn Sie das jetzt zermörsern und schnupfen wie Kokain, dann hat es natürlich irgendwann ein Abhängigkeitspotenzial. Ich weiß auch, dass die Kapseln bei Partygängern am Bahnhof Zoo verkauft oder für Partygänger am Bahnhof Zoo zum Beispiel verkauft werden, die das brauchen, um die Nacht irgendwie durchzutanken, weil sie keine Ecstasy nehmen wollen. Das gehört ja auch zur Amphetamingruppe, ist aber so verändert, dass es eben nicht dieses Suchtpotenzial hat. Mhm. Und dessen muss man sich eben auch bewusst sein, wo ein Gebrauch ist, besteht auch immer das Risiko eines Missbrauchs, gerade bei den Medikamenten. Schmerzmittel in Kombination mit Alkohol war etwas. Dann hatte mich mal eine Kinderärztin angesprochen, dass Jugendliche ausprobiert haben, sich nur Adrenalin zu spritzen, weil sie dann ein gesteigertes Lustempfinden beim Sex hatten. Die Kinderärztin hat sich natürlich auch die Frage gestellt, wo kriegen die das denn her? Sie hatte mich gefragt, ob ich was davon wüsste. Ich war auch ziemlich überrascht, als ich es gehört habe. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Lust am Ausprobieren zusammen, der Missbrauch. Das ist immer ein großes Problem.
Und ändert denn so ein Medikament tatsächlich den Charakter? Das ist, glaube ich, auch eine Angst, die viele haben.
Es ist immer die Frage, ob ich sag mal so, jemanden ruhig zu stellen, das ist keine große Kunst in der Psychiatrie. Da muss ich nur ein Medikament wählen, das so hoch zu dosieren, dass die Nebenwirkungen so auftreten, dass ich müde bin und nichts mehr machen kann. Das ist ja nicht der Hintergrund einer medikamentösen Behandlung. Eine medikamentöse Behandlung ist dafür da, das Problem, was besteht, also wenn wir jetzt mal erst beim ADS bleiben, die Konzentration zu verbessern, dadurch kann ich soziale Reize besser aufnehmen und kanalisieren. Ich schreie nicht erst, sondern höre vielleicht erstmal zu und überlege mir dann, was ich machen kann in einer Streitsituation. Und ich lerne dadurch als Patient oder Patientin, dass es andere Möglichkeiten gibt, mein Verhalten zu steuern oder zu verändern. Man weiß auch, dass die Medikamente neurobiologische Mechanismen unterstützen. Das tun ist aber genauso bei psychotherapeutischen Aspekten, bei normalen Gesprächen in der Schule oder auch bei der Erziehung. All das unterstützt das. Fairerweise muss man sagen, in vielen Bereichen ist das Medikament das, was am schnellsten dann funktioniert. Mhm. Es kann zu depressiven Verstimmungen führen, also bestimmte Medikamente. Es kann auch mal zu Halluzinationen führen. Das steht alles in den in der Packungsbeilage drin. Aber dann muss ich es sofort absetzen. Und dann muss ich sagen, das geht nicht. Das sind aber keine bleibenden Sachen. Mhm. Deshalb ist es bei uns zum Beispiel so, dass ich sage, also wir fangen jetzt heute an. Klar, ich kann nicht jede Woche einen Wiedervorstellungstermin anbieten. Da fehlt einfach die Kapazität, aber das läuft dann über E-Mails. Schreiben Sie bitte einmal in der Woche eine E-Mail, wie der Stand der Dinge ist. Wenn etwas ist, es gibt keine blöde Frage, lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig. Und wenn Sie unsicher sind, lassen Sie das Methylphenidat weg, bis wir wieder miteinander gesprochen haben. So habe ich einen engen Austausch mit den Eltern, auch mit den Jugendlichen, wobei die es fairerweise häufiger vergessen zu schreiben. Da müssen dann doch wieder die Eltern schreiben. Aber so bleibt man im Gespräch und man sieht, ob das funktioniert oder nicht. Die Schwierigkeit ist nicht, bei dem Methylphenidat, dem Ritalin, zu sehen, ob es wirkt oder nicht, sondern die richtige Dosis zu finden und das richtige Medikament. Brauche ich die Tablette, die nur 4 Stunden wirkt? Brauche ich ein 8-Stunden-Präparat oder brauche ich ein 12-Stunden-Präparat? Also es ist ja je nachdem, welche Anforderungen ich habe. Wenn ich weiß, dass noch soziale Aktivitäten gerade in Ganztagsschulen am Nachmittag anstehen, wo es ja um Freundschaften geht, um Zusammenhalt, um das soziale Lernen, dann schaue ich natürlich, ob ein 8- oder 12-Stunden-Präparat sinnvoll ist. Und es dauert natürlich ein bisschen länger, bis das dann wieder abgeklungen ist. Aber es klappt eigentlich auch immer ganz gut.
Jetzt kommt Werbung. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viele Kinder von mir oder SchülerInnen von mir, die haben Angst, dass ihnen die Medikamente die Kreativität nehmen. Also tatsächlich ist es so, dass ich finde, dass Kinder, die so ADS oder ADHS haben, ich bin auch Kunstlehrerin unter anderem, und die sind super kreativ. Also das ist, finde ich, wirklich auffällig. Nimmt so ein Medikament die Kreativität oder auch die Lust am Malen?
Das ist ein wichtiger Aspekt, auf den ich auch zumindest bei den Jugendlichen immer wieder hinweise, aber eigentlich weise ich bei allen Eltern darauf hin. Es finden sich auch viele Künstler unter den Menschen mit ADS. Und im Moment ist es ja auch so, dass so ein Stück weit ein Mentalitätswechsel auch in der Gesellschaft stattfindet. Sie finden immer mehr Fernsehsendungen über ADS. Das wird eher positiv im Moment beschrieben. Zur medikamentösen Aufklärung gehört immer, dass ich den Eltern sage, wenn ihr Kind Gedichte schreibt, Kurzromane, Musik macht, malt oder auch nur exzessiv Lego baut, weil es viel Spaß dran hat und auf einmal keine Lust mehr daran hat, müssen Sie immer davon ausgehen, dass es etwas mit dem Medikament zu tun hat. Da müssen Sie mir sofort Bescheid sagen. Und dann muss man klären, ob es eine Rolle spielt. Ich würde sagen, ich habe es zweimal erlebt, wo es wirklich auf das Medikament zurückzuführen war, wo sich die Kreativität dann auch sehr schnell wieder gezeigt hat, als wir das Medikament abgesetzt haben. Es ist selten, aber es kann passieren.
Okay.
Aber wichtig ist eben die möglichst gute Aufklärung vorher. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Also die Eltern, ich muss nicht den Beipackzettel runterrattern und sagen, das und das. Ich kläre dann über die wichtigsten und die häufigsten Nebenwirkungen auf. Und das, was wirklich auch für die Kinder und Jugendlichen wichtig ist. Und dann funktioniert es auch meistens ganz gut.
Und welche sind das genau? Also Appetitlosigkeit haben wir
schon
gehört.
Das sind die allgemeinen Unverträglichkeitsreaktionen, die Appetitlosigkeit. Damit im Zusammenhang können ja Wachstumsstörungen stehen. Wenn solche Störungen auftreten, ist das meistens nach langjährigem hochdosierten Gebrauch dieser Medikamente so. Auch da ist es so, dass ich dann immer sage, bitte einmal pro Woche auf die Waage stellen, möglichst zum selben Zeitpunkt, unter den gleichen Bedingungen und einmal im Monat nochmal die Größe messen und schicken Sie mir die Werte, dann tragen wir die in die Perzentilenkurven ein. Die sind ja alle aus dem gelben Vorsorgeuntersuchungsheft bekannt. Und wenn ein Kind die Perzentile verlässt mit dem Wachstum oder dem Gewicht, dann ist es ein Punkt, das Medikament abzusetzen. Weil dann sieht man eben, da stimmt etwas nicht. Und gerade beim Wachstum, wenn ich eine Zielgröße von 1,90 habe, dann mögen 2 Zentimeter Wachstumsverlust vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fallen. Wenn ich aber nur eine Zielgröße von 1,68 Meter habe, dann sind 2 Zentimeter eine Menge. Und so muss man auch immer gucken und natürlich auch beraten.
Passiert irgendwas, wenn jetzt so ein ADHS-Medikament sehr plötzlich abgesetzt wird?
Bei dem Methylphenidat habe ich ja gerade gesagt, dass es im Prinzip am Abend zu 80% im Körper wieder abgebaut ist. Also fängt man wieder von vorne am nächsten Tag an. Okay. Ein Problem ist, was viele Eltern machen, was nicht so ganz leitliniengerecht ist. Leitlinien sind also die medizinischen Handlungsanweisungen, die auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen. Da ist eigentlich relativ eindeutig gesagt, dass das Medikament durchgängig genommen werden soll, weil eben soziale Wahrnehmung, soziale Interaktion auch am Wochenende, auch in den Ferien stattfindet. Die Realität ist eine andere. Also viele machen ja so Medikamentenpausen am Wochenende oder sagen, ich will das nur für die Schule. Dann sag ich aber, ich will das eigentlich nicht. Weil es geht mir nicht darum, dass ihr Kind gute Noten schreibt. Das sage ich schon immer relativ eindeutig. Und wenn Kinder jetzt so Retardpräparate nehmen, 36 Milligramm, dann kläre ich schon darüber auf, wenn sie es am Wochenende weglassen, kann es sein, dass am Montag mal Kopfschmerzen auftreten. Weil dann sozusagen auf einmal von 0 auf 100 wieder eine relativ hohe Dosierung ist. Bei anderen Medikamenten, dem Atomoxetin zum Beispiel oder auch dem Guanfacin, die einen Blutspiegel aufbauen, da kann das schon auch mal relativ schwierig sein. Da gibt es dann, jetzt wird es ein bisschen neurophysiologisch, Rezeptorbindung nennt man das. Also die Moleküle, die setzen sich ja auf den Nervenzellen ab und blockieren eben diese Rezeptoren, damit die Empfindlichkeit der Nervenzelle gesteigert wird. So jetzt mal ganz einfach erklärt. Und jetzt setze ich ein Medikament ab und ich nehme nach einer Woche Blut ab und bestimme den Blutspiegel und der Blutspiegel ist okay. Also kein Medikament mehr da, alles super. Und plötzlich kommt es zu einer massiven Verhaltensveränderung. Ich habe es auch einmal erlebt, auch mal zu Halluzinationen bei einem anderen Medikament. Und das hat was damit zu tun, dass auf einmal ganz plötzlich diese Rezeptorbindung aufgelöst wird. Das ist ja eine biochemische Bindung, die da im Gehirn passiert. Und das kann auch mal schwierig sein. Auf der anderen Seite müssen dann die Eltern nicht panisch werden, dass jetzt die medikamentöse Behandlung doch weitergeführt werden muss. Man muss dann einfach gucken, was passiert. Aber wenn nach Jahren auf einmal ein Medikament abgesetzt wird, wie das Atomoxetin zum Beispiel, das sollte man nie machen, sondern immer schleichend aussetzen. Mhm. Immer in Rücksprache mit dem Arzt, außer es ist ein Notfall. Dann bleibt nichts anderes übrig.
Okay. Und werden denn unsere Kinder die Medikamente ein Leben lang nehmen müssen? Oder wie lange nimmt man die üblicherweise?
Also das Ziel, das sage ich auch immer bei uns in der Praxis oder bei mir in der Sprechstunde, ist immer, dass wir irgendwann sagen, die Behandlung ist beendet, du brauchst das Medikament nicht mehr. Medizinisch empfiehlt man, möglichst im Grundschulalter schon zu beginnen, wenn die Notwendigkeit einer medikamentösen Behandlung besteht. Und da ist für mich immer entscheidend, wie ist der Leidensdruck? Also ist der Leidensdruck jetzt nur auf Seiten der Schule, auf Seiten der Eltern?
Aber der ist ganz schön groß. Ja, ich
weiß ja gar nicht, dass der nicht da ist. Aber man muss ja alle Seiten berücksichtigen. Und ich gucke mir auch das Kind an. Und der Leidensdruck darf nicht darin bestehen, dass mein Kind irgendwie verpasst, dass es nicht aufs Gymnasium kommt. Sondern da geht es mir immer, das kläre ich dann immer ein Stück weit ab, besteht die Gefahr, dass zusätzliche Störungen sich entwickeln. Sozialer Rückzug, Depressionen, Angststörungen. Das ist für mich eine Indikation, darüber nachzudenken. Bin ich aggressiv? Also es gibt ja die Form mit Impulskontrollstörung. Da ist auch zwingend immer eine Verhaltenstherapie zum Beispiel empfohlen, um zu verhindern, dass es im Erwachsenenalter oder im Jugendalter zu Sozialstörungen kommen kann. Und da sagt man auch immer, dass man über eine medikamentöse Behandlung auf jeden Fall nachdenken soll. Trotzdem ist das Erste, was ich den Eltern sage, tun sie immer nur das, wo sie selber auch dahinter stehen können. Tun sie es nicht, weil ich ihnen das sage oder die Schule Druck macht oder das Jugendamt oder wer auch immer. Wenn sie kein gutes Gefühl haben, wird auch ihr Kind kein gutes Gefühl haben. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Und dann gucke ich immer, ist es denn noch notwendig, auch wenn ich es nicht anspreche? Man macht Auslassversuche, indem man versucht, das mal ohne Medikation zu machen. Ich kann bei 50-60% der Jugendlichen prophezeien, ab einem bestimmten Alter, dass die sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, das Medikament zu nehmen. Dann sage ich auch immer, weißt du, es ist besser, offen drüber zu sprechen, als dass du es heimlich irgendwo in die Mülltonne schmeißt. Und dann ist es einfach so. Und den Eltern sage ich dann auch häufig, spätestens 10. Klasse kann das sein, dass ihr Sohn oder ihre Tochter dann doch nochmal wiederkommt und sagt, ich merke, dass ich es jetzt doch nochmal wieder brauche, weil einfach die Entwicklungsaufgaben dann doch nochmal wieder so schwierig sind. Und man muss immer berücksichtigen, dass die Medikamente ja neurobiologische Entwicklungsprozesse auch mit unterstützen. Also, dass sich Dinge auch verändern und entwickeln und dass dann man natürlich auch dahin kommt, dass das Medikament nicht mehr notwendig ist. Okay. Aber es gibt eine Gruppe, die das auch bis ins Erwachsenenalter nehmen muss. Das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch kehren. Auch die Gruppe gibt es natürlich.
Okay. Wirken denn Cola, Kaffee oder Energydrinks beruhigend auf ADHS-Kinder und Jugendliche? Das scheinen meine SchülerInnen nämlich zu glauben.
Habe ich auch schon gehört.
Also da ist ja das Stichwort Zucker oder Süßungsmittel erstmal.
Okay.
Das hat immer einen sehr großen Einfluss auch auf den Insulinspiegel im Blut. Also das sind ja keine Kohlenhydrate, die Zuckerwürfel, die gut von unserem Körper verstoffwechselt werden können. Das heißt, der Insulinspiegel wird hochgetrieben. Ich habe schon wieder Hunger. Dadurch kann ich mich schon wieder nicht konzentrieren, weil ich ja mit dem Hunger beschäftigt bin. Das ist immer so ein Teufelskreis. Und das funktioniert eigentlich nicht. Wenn Energy Drinks eine Wirkung haben, dann ist das so, dass sie vielleicht wacher machen, wenn sie überhaupt wacher machen. Keine Ahnung, ich habe sie noch nie probiert.
Okay, nee, das weiß ich auch nicht. Aber das Koffein vielleicht, ja, genau, im Kaffee und so?
Ja, Koffein kann eine leichte Wirkung haben. Das ist ja wie mit dem Espresso. Aber nur, wenn ich es in Maßen trinke. Wenn ich einen Espresso morgens trinke, dann hat er eine anregende Wirkung und ich kann mich auch konzentrieren. Wenn ich aber mehrere Kaffees pro Tag trinke und ich bin starker Kaffeetrinker über den Tag, wenn ich in der Praxis bin, dadurch habe ich keinen Nutzen. Ich bin dadurch nicht wacher, weil einfach ein Gewöhnungseffekt eintritt. Okay. Und das ist mit den Energy Drinks und Cola natürlich genau dasselbe.
Na, ich hatte mal gehört, dass das so eine sogenannte paradoxe Wirkung ist. Also, dass es auch ADHS-Kinder gibt, die beispielsweise auf Beruhigungsmittel so reagieren, dass sie dann besonders aufdrehen und dass diese Wirkung auch dem Koffein zugeschrieben wird.
Richtig. Es gibt auch bei älteren Menschen, empfiehlt man zum Beispiel auch eine Tasse Kaffee zum Einschlafen. Ja. Oder in ganz schweren Fällen von ADS mit extremen Schlafstörungen kann man auch mal probieren, eine kleine Dosis kurz vorm Einschlafen zu geben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Kinder dann müde werden unbedingt, sondern dass abends, wenn wir im Bett liegen und es ist ruhig, dann denken wir nochmal über den Tag nach oder über den nächsten Tag. Und bei einem Kind mit ADS oder ADHS fängt das Gedankenkarussell an zu rotieren. Ja. Und die kommen einfach dadurch nicht zur Ruhe und ich kann dadurch ein Stück weit verhindern, dass sich das immer weiter und immer schneller dreht und das dann probieren. Das klappt in seltenen Fällen, aber auch dieser Mechanismus, der ist relativ bekannt, aber paradoxe Wirkungen gibt es natürlich auch bei Antidepressiva, bei Neuroleptika, also anderen Substanzgruppen, die ja auch immer eine Rolle spielen können.
Wie sieht es denn da mit der Ernährung aus? Also da hört man ja auch immer mal wieder, dass spezielle Wirkstoffkombinationen an Vitaminen oder ich habe auch im Kopf Omega-3, Omega-6 Fettsäuren sehr, sehr günstig sein sollen.
Also Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren sind extra langkettige, ungesättigte Fettsäuren, so nennt man die. Und die brauchen unsere Nervenzellen zur Stabilisierung der Nervenzellmembran. Und dadurch funktioniert die Reizüberleitung besser. Und Omega-3-Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren, sie können halt teure Kapseln kaufen.
Oder einfach Fisch essen.
Sie können aber auch Fisch essen oder pflanzliche Öle nutzen. Allerdings nicht zum Braten. Also Hitze denaturiert diese oder löst diese Ketten auf, sondern früher hat man ja immer ein Vollkornbrot mit Frühlingsquark und einen Schuss Leinöl drauf. Das ist ausgewogene Ernährung und das reicht schon aus. Das sind ja dann die Vitamin-B-Komplexe, die damit eine Rolle spielen auch, die unser Gehirn eben auch braucht. Aber ich muss nicht immer die teuren Fischölkapseln kaufen. Ich kann auch durch Ernährung eine ganze Menge bewirken. Und wenn ich das beachte, dann ist auch Cola und ein Burger im Fastfood ist alles drin.
Okay. Bei Jugendlichen habe ich manchmal den Eindruck, dass die so ein bisschen zur Selbstmedikation mit Cannabis und Alkohol greifen. Was sagen Sie denn zu diesen Jugendlichen, wenn die in Ihrer Praxis auftauchen?
Alkohol spielt eher weniger eine Rolle, sondern wenn das dann das Cannabis, weil das ja eine beruhigende Wirkung hat. Also auch viele, das berichten dann auch viele, dass sie sagen, damit komme ich ein Stück weit runter. Das weiß man gut. An der Charité laufen ja mehrere große Studien auch zur psychedelischen Medizin. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Das spielt jetzt in meinem Fachgebiet keine Rolle. Trotzdem ist es wahnsinnig spannend für mich auch. Da hat sich eigentlich gezeigt, dass wenn Cannabis eine Rolle spielt, dass er eben auf die Hyperaktivität eine Rolle spielt, weil es ja so ein bisschen entspannt, aber nicht so sehr auf die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit.
Okay.
Sondern eher, es gibt eine Langzeitstudie aus Australien, die haben mal über eine lange Zeit Kiffer untersucht und begleitet vom jugendlichen Alter bis ins Erwachsenenalter, so, weiß nicht, Ende der 20er. Und die konnten signifikanten kognitiven Leistungsabfall nachweisen. Also anhand von Intelligenztestverfahren konnten die zeigen, dass die IQ-Punkte immer weiter sanken, bei denen die regelmäßig gekifft haben.
Okay. Ich gucke ja häufig TikTok und auf TikTok habe ich von Mikrodosing mit Pilzen gehört. Das war mir neu. Wissen Sie, was das ist? Ist das gefährlich? Ist das?
Ja, bei den Pilzen geht es ja um den Wirkstoff Psilocybin. Mhm. Das ist der Magic Mushrooms, ist so der Begriff, mit dem viele ja was anfangen können. Ja, okay. Tatsächlich ist das so, dass man den Pilzen, da kommen wir wieder in den Bereich der psychedelischen Medizin, durchaus eine gute Wirksamkeit nachweist. Auch dazu läuft an der Charité eine große Studie, aber nicht in Richtung ADS, sondern in Richtung Depressionen. Und nur um ein Beispiel dazu nennen, bei medikamentösen Behandlungen spricht man von sogenannten Effektstärken. Also wie gut wirkt ein Wirkstoff auf eine bestimmte Erkrankung? Und bei dem Stichwort Depression, das hat diese Studie auch ein bisschen gezeigt, war es so, wenn ein Antidepressivum eine Effektstärke von 1 hat, was schon ganz gut ist, haben die Psilocybin-Pilze eine Effektstärke von 2. Also eine deutlich höhere Stärke. Zum ADS habe ich es bisher nicht gehört, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Da aber bei den Depressionen ja auch Konzentrationsstörungen eine Rolle spielen, mag ich das nicht ausschließen. Und in der Depressionsbehandlung ist das tatsächlich so, soweit ich das überblicken kann, dass man zunächst mal mit einer hohen Dosierung anfängt und dann regelmäßig eine Mikrodosis nimmt, einmal die Woche. Ich werde da auch von Eltern durchaus immer gefragt, insbesondere zu Depressionen bei Jugendlichen. Da kann ich dann aber auch immer nur sagen, fragen Sie vertrauensvoll Ihren eigenen Dealer. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie spielt das keine Rolle. Darf auch keine Rolle spielen an der Stelle.
Also, aber wenn es jetzt eine Studie gibt an der Charité, dann würde ich denken.
Nur im Erwachsenenbereich.
Ach so.
Das spielt für Kinder keine Rolle. Wird auch auf Dauer, glaube ich, nicht erstmal eine Rolle spielen.
Okay.
Ja, das ist, da kommt man auch nicht in den Off-Label-Use, den ich schon angesprochen habe. Das spielt hier auch aus ethischen Gründen, wird hier niemand eine Studie machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Auch wenn man bei den Pilzen durchaus weiß, um die sehr positive Wirksamkeit.
Okay. Wo wir gerade bei TikTok waren, kann denn ADHS auch einfach durch, also wenn ich sehe, wie meine Kinder sich da durchscrollen, frage ich mich manchmal, welchen Einfluss hat das? Kann es auch sein, dass Kinder einfach zu viel TikTok gucken und dadurch hyperaktiv werden oder ist die Ursache von Aufmerksamkeitsstörungen immer ein anders verdrahtetes Gehirn?
Ich muss noch mal ein bisschen weiter ausholen, bevor ich die Frage beantworte. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen oder Schulprobleme sind mit der häufigste Grund, warum Kinder bei uns vorgestellt werden in der Sprechstunde. Dahinter verbergen sich unglaublich viele unterschiedliche Schicksale und Probleme. Konzentrationsstörungen können bei ganz vielen Erkrankungen eine Rolle spielen. Bei Depressionen haben wir gerade schon angesprochen, Schizophrenien, alles zum Glück eher selten. Es kann auch mit dem ADS zu tun haben. Da bleibt aber auch die Häufigkeit weltweit eigentlich über die Jahre immer konstant gleich. Also die Fallzahlen nehmen gar nicht so häufig zu. Trotzdem spielen Konzentrationsstörungen eine Rolle. Und da kommen jetzt die digitalen Medien wieder ins Spiel. Man spricht auch durchaus vom digitalen ADS. Also vielleicht gucken Sie sich selber auch mal an. Ich bemerke das bei mir auch. Ich nutze natürlich meine digitalen Medien auch. Und ich glaube, niemand von uns, auch von den Hörerinnen und Hörern nicht, macht eigentlich einmal pro Jahr einen digitalen Freitag, wie er eigentlich empfohlen wird, weil wir so darauf fixiert sind. Und es fällt Menschen immer schwerer, zum Beispiel ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Mhm. Also auch längerfristig weiter zu lesen, weil wir es gewohnt sind, auf TikTok oder Instagram, die sogenannten Reels, die ja alle relativ kurz sind, nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Also spricht man häufig auch vom digitalen ADS. Es gibt eine große Studie aus Amerika, die haben College-Studenten untersucht zu einem Zeitpunkt null und haben geguckt, wie viele, die hatten alle keinen ADS, also die waren nicht diagnostiziert, dass sie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hatten, und hat dann nach 6, 12 und 24 Monaten immer wieder geguckt, in Abhängigkeit von der Häufigkeit und der Art der Nutzung der digitalen Medien, wie sieht es mit ADHS-typischen Symptomen aus? Und klar, die Antwort können Sie sich schon denken, je stärker die Nutzung war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der 24 Monate ADHS-typische Symptome aufgetreten sind. Also es hat schon auch einen eindeutigen Zusammenhang. Deshalb auch immer der Rat, klar, unsere Kinder, die wachsen in dieser digitalen Welt auf, ohne werden die nicht mehr hinkommen. Das ist alles völlig in Ordnung, aber es muss immer auch ein Ausgleich da sein am Tag.
Okay. Jetzt habe ich gehört, dass Kinder mit ADHS oder ADHS später zu Depressionen oder auch Sucht neigen. Liegt das daran, dass sie von klein auf von allen Seiten gesagt bekommen, dass sie nicht genügen? Oder ist das wirklich durch die Anlage des Gehirns so, selbst wenn sie unter idealen Bedingungen aufwachsen würden?
Also man weiß sehr gut um die sogenannten Komorbiditäten. Komorbidität heißt, dass ich habe eine Grunderkrankung, also hier das ADS, und dadurch entsteht das Risiko, dass zusätzliche Erkrankungen auftreten können. Und in der Psychiatrie sind das eben das, was Sie gerade angesprochen haben, Depressionen, Angststörungen vor allen Dingen. Und das hat ein Stück weit, also wenn ich mal bei diesen beiden Störungen bleibe, damit zu tun mit den Misserfolgserlebnissen, aber auch damit, dass viele Probleme nach wie vor unentdeckt bleiben und sie nicht behandelt werden. Also die Prognose wird natürlich dadurch günstiger, dass ich behandle, weil ich dann weniger diese Misserfolgserlebnisse habe in meiner Entwicklung. Mhm. Da komme ich nochmal auf Ellen Littman, die Professorin, deren Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist englischsprachig, aber gut zu lesen. Das sagen mir viele Eltern. Understanding Girls and Women with ADHD. Mhm. Und da beschreibt sie das auch ganz gut, was das eben heißt, wenn ich nicht behandelt werde. Dass dann natürlich diese Folgestörungen auftreten. Es gibt eine Empfehlung, wenn junge, erwachsene Frauen zum Psychiater gehen mit unklaren Ängsten oder Depressionen, dass man immer nach Konzentrationsstörungen in Kindheit und Jugend mittlerweile fragen soll, um das nicht zu übersehen, weil das in Kindheit und Jugend so häufig übersehen wird. Und deshalb ist es so wichtig, hinzugucken und zu behandeln möglichst schnell. Ob das ein Medikament ist oder eine Psychotherapie oder nur eine Elternberatung, das ist bei jedem Kind und jeder Familie unterschiedlich. Es gibt nicht den einen goldenen Weg. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und da sind Medikamente immer nur ein Baustein. Mhm.
Und bei den Medikamenten muss man ja auch beachten, also zum Beispiel Methylphenidat, das gilt ja als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel. Das heißt also, dass dieses Medikament nicht einfach ohne weiteres über Landesgrenzen mitgenommen werden darf, da sie eben unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Was müssen Eltern also beachten, wenn sie mit ihren Kindern in den Urlaub fahren und dabei Landesgrenzen überschreiten?
Also es gibt eine extra Bescheinigung für den Schengen-Raum. Dem kann man sich vor den Ferien ausfüllen lassen, den können die bei uns bekommen. Mhm. Den füllen wir aus mit der Tagesdosis und wie viel sie dann mitgenommen haben, das steht da drin. Mhm. Offiziell geht man dann zu einer Behörde und lässt sich das noch beglaubigen.
Ui.
Was natürlich keine Familie macht.
Ja.
Und ich weiß von Familien, die auch ins Ausland fahren, das nicht dem EU-Schengen-Raum angehört, dass die eigentlich da keine Probleme haben. Anders sieht es in einigen Ländern aus, da muss man sich dann auch ein Stück weit, sollte man sich erkundigen, nicht in jedem Land ist dieser Wirkstoff erlaubt. Das muss man vorher ein Stück weit klären. Mhm. Sollte man auf jeden Fall klären. Nicht, dass man dann doch in eine Grenzkontrolle kommt oder in eine Zollkontrolle und dann wird das als Drogenschmuggel angesehen. Mhm. Das lässt sich aber eigentlich relativ problemlos klären und ADHS ist eine weltweit auftretende Erkrankung, die nicht nur auf den europäischen Raum oder auf den Industrienationenbereich zurückzuführen ist, sondern in allen Kulturen vorkommt. Deshalb ist das eigentlich in fast allen Ländern bekannt. Aber es gibt natürlich einige sehr restriktive Länder, okay, wo ich sehr vorsichtig wäre.
Und zu guter Letzt, wir kommen jetzt gleich zum Ende unseres Podcasts, aber Sie hatten schon angedeutet, Medikation ist nur ein Baustein in der Behandlung von ADHS oder ADS. Jetzt einfach nochmal kurz für alle Eltern, was ist denn gleichzeitig noch notwendig?
Wenn eine Störung im Sozialverhalten vorliegt, also aggressive Verhaltensweisen, massive Impulskontrollstörungen, erhebliche motorische Unruhe zum Beispiel, würde man immer auch eine Verhaltenstherapie erstmal empfehlen. Manchmal reicht auch eine Elternberatung aus, ein Elterncoaching, dass ich sage, das frage ich die Eltern auch immer, gucken Sie sich doch erstmal an, wie reagieren Sie denn zu Hause auf das Kind? Mhm. Gehe ich positiv verstärkend um, eher negativ verstärkend in meinem Erziehungsverhalten? Da geht es ja immer um das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wir haben alle irgendwo eine Vorstellung, wie wir Kinder erziehen sollen, sonst würde das alles nicht klappen. Aber wenn das Kind nicht mitspielt aufgrund einer Erkrankung, brauchen die Eltern natürlich auch eine Beratung. Da geht es um die Stärkung der Elternkompetenzen. Das macht man bei jüngeren Kindern. Es können Konzentrationstrainings durchgeführt werden. Manchmal spielt die Ergotherapie eine Rolle, wenn auch so motorische Entwicklungsstörungen mit eine Rolle spielen. Das muss ich immer ein Stück weit angucken. Und selbst bei Kindern, die unter 6 Jahren sind, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, kann ich auch in Ausnahmefällen über eine medikamentöse Behandlung nachdenken. Da muss ich mir aber sicher sein, dass ich damit auch ein Ziel erreichen kann und ich muss die Eltern gut darüber aufklären, sodass ich immer im Einzelnen gucken muss, was braucht das Kind jetzt? Und dazu muss ich vorher eine gute Anamnese und eine gute Diagnostik machen. Das ist aber dann meine Aufgabe.
Mhm. Okay, cool. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Gerne und gerne wieder.
Ja, spannendes Thema unbedingt. Wir haben schon überlegt, was wir noch für Themen besprechen wollen. Es ist einfach ganz toll, ja, mit Ihnen zu sprechen. War ein super spannendes Thema für mich, von Mutter von Kindern, die wahrscheinlich, also einmal diagnostiziert, einmal wahrscheinlich auch ADHS haben. Also super spannend. Ja, wenn ihr noch mehr hören wollt von Herrn Dr. Elpers, dann klickt euch gerne durchs Archiv. Wir haben schon verschiedene Folgen aufgenommen, 124, da ging es um psychische Erkrankungen. Folge 140, war Thema, wie wir unsere Kinder unterstützen können, wenn sie gemobbt werden. Und zuletzt in Folge 146 ging es um Aggressionen bei Kindern und Jugendlichen. Die Links zu den Folgen, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes und die veröffentlichen wir auch parallel im Blog. Ja, für heute sagen wir vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.